SRF 3.
Was ist in Teheran passiert? Angriffe im Parlament und in einem wichtigen Mausoleum in der iranischen Hauptstadt weisen auf Terroranschläge hin, was man bislang weiß. Was die OECD zur Entwicklung der Schweizer Wirtschaft sagt, aus deren Sicht soll die weniger stark wachsen als bislang angenommen. Und was meint der Ständerat zum Klimaabkommen? Die kleine Kammer berät dieses, was die Ständerätinnen und Ständeräte bislang dazu zu sagen hatten. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Gleich zwei Anschläge hat es heute Morgen in Iran gegeben. Einen im Parlament in der Hauptstadt Teheran und einen beim Grabmal von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini. Mindestens 7 Menschen wurden dabei getötet, viele weitere wurden verletzt. Auslandredaktorin Monika Oetli mit dem aktuellen Stand.
Die Angriffe waren offensichtlich koordiniert. Fast gleichzeitig stürmten mehrere bewaffnete Männer ins Parlament im Stadtzentrum von Teheran, während südlich der Hauptstadt Männer und Frauen, einige mit Sprengstoffwesten, ins Mausoleum von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini eindrangen. An beiden Orten schossen die Angreifer um sich, dabei sollen mehrere Menschen getötet und viele verletzt worden sein. Außerhalb und in der Grabstätte und auch im Parlament sollen sich Attentäter in die Luft gesprengt haben. Einzelne Täter sollen von den Sicherheitskräften getötet, mindestens ein Angreifer soll verhaftet worden sein. Wie viele Angreifer es waren, wie viele getötet wurden oder sich selbst umgebracht haben und wie viele Unschuldige das Leben verloren, darüber gibt es widersprüchliche Meldungen. Offenbar ist die Aktion noch im Gang. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldet, dass im Parlament mehrere Geiseln festgehalten würden. Wer hinter den Anschlägen steckt, ist zurzeit noch nicht klar. Iran ist aktiv an den Konflikten in Irak und Syrien beteiligt. Laut staatlichen Medien gab es immer wieder Drohungen der Terrormiliz IS. Der IS hat die Anschläge denn auch bereits für sich beansprucht.
Soweit Monika Oetli von unserer Auslandredaktion. Am Telefon ist jetzt Michael Lüders. Er ist Islamwissenschaftler und Buchautor. Offenbar ein Selbstmordangriff im Parlamentsgebäude in Teheran und am Mausoleum von Ayatollah Khomeini. Diese Einrichtungen so stark bewacht wie wohl nur wenige andere offizielle Einrichtungen dieser Welt. Wie kann das passieren, Herr Lüders?
Ja, diese Frage stellen sich natürlich die Sicherheitsbehörden weltweit. Wann immer es einen Anschlag gegeben hat, wie kann das eigentlich passieren, trotz aller Sicherheitsmaßnahmen? Aber es ist offenbar möglich, weil einen absoluten Schutz vor solchen Terroranschlägen, ob in London, ob in Teheran, gibt es eben nicht. Und die Ziele waren, wenn es denn der Islamische Staat tatsächlich gewesen sein sollte, natürlich gut gewählt. Zum einen das Mausoleum von Imam Khomeini, dem Staatsbegründer der Islamischen Republik, der noch heute vielen sehr heilig erscheint im Iran, und zum anderen ein Angriff auf das Parlament. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Es wäre ein in Anführungsstrichen großer Erfolg für den Islamischen Staat. Man muss sagen, dass in den vergangenen Monaten etwa 50 bis 60 Attentatsversuche des Islamischen Staates auf iranisches Gebiet von den dortigen Sicherheitsbehörden verhindert worden sind. Also es ist ganz offenkundig, dass der Islamische Staat den Iran schon seit längerem im Visier hat.
Was hat denn der IS mit Iran überhaupt am Hut?
Der Islamische Staat ist ja eine radikale terroristische sunnitische Bewegung, eine dschihadistische Bewegung, die sehr stark inspiriert ist vom wahhabitischen Staatsislam in Saudi-Arabien. Und aus Sicht der sehr ultrakonservativen, reaktionären Wahhabiten in Saudi-Arabien und aus Sicht des terroristischen Islamischen Staates ist der schiitische Islam, die Schiiten stellen die Mehrheit der Bevölkerung im Iran, die Schiiten sind gewissermaßen die Heretiker schlechthin. Die Schiiten sind der große Feind der radikalen Sunniten und selbstverständlich ist der Iran der große Widersacher auch von Saudi-Arabien, das sich als Schutzmacht sieht, der Sunniten weltweit. Es ist also eine Mischung aus Ideologie und Terrorismus, die wir hier erleben. Der Islamische Staat sieht nicht nur in uns, den Menschen im Westen, einen großen Feind und in gemäßigten Sunniten, sondern eben auch im schiitischen Islam und insbesondere im Iran selbst. Und hier überschneiden sich die Interessen des Islamischen Staates mit denen Saudi-Arabiens.
Genau, da haben Sie schon einen anderen Konflikt in der Region angesprochen, nämlich jenen zwischen Saudi-Arabien und Katar. Darf man zwischen diesen beiden Ereignissen einen Zusammenhang machen?
Das ist ganz schwer zu ermessen. Diejenigen Akteure, die diesen Konflikt mit Katar zu verantworten haben, sitzen maßgeblich in Washington und in Riyadh. Inwieweit sich jetzt der Islamische Staat ermutigt gefühlt hat, aufgrund dieser Verschärfungen mit den Beziehungen zu Katar, was ja ein Land ist, das gute Beziehungen zum Iran unterhält, ob sich der Islamische Staat nun also ermutigt gefühlt hat, vor diesem Hintergrund nun diesen Terroranschlag durchzuführen, diese beiden in Teheran, darüber können wir nur spekulieren. Wahrscheinlich ist es so, dass diese Anschläge schon von längerer Hand vorbereitet worden sind und es jetzt eine zeitliche Koinzidenz ist, dass diese Ereignisse zusammenfallen. Aber klar ist, dass der Iran zunehmend ins Visier rückt. Unter Präsident Obama gab es noch den erfolgreichen Versuch einer Deeskalation in den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran, kulminierend in dem Abschluss des Atomabkommens 2015. Aber die Regierung Trump ist entschlossen, die Konfrontation mit dem Iran wieder zu suchen, weiß sich darin einig mit Saudi-Arabien, das genügend Waffen geliefert bekommen hat für diesen Konflikt mit dem Iran, sollte er denn kommen. Und in diesem Fahrwasser tummeln sich nun auch Terroristen verschiedener Couleur, allen voran der Islamische Staat, der eben jetzt einen weiteren Konfliktherd entzündet hat. Das ist der erste erfolgreiche, in Anführungsstrichen, Anschlag im Iran durch den Islamischen Staat.
Michael Lüders, noch ganz kurz zum Schluss. Mit welchen Reaktionen Irans ist denn nun zu rechnen?
Ich denke, dass sich die iranische Führung zurückhaltend zeigen wird. Sie wird auch weiterhin sich am Kampf gegen den Islamischen Staat im Irak und in Syrien beteiligen und sich ermutigt fühlen, umso mehr dieses Engagement fortzusetzen, was im Westen ungern gesehen wird und in Saudi-Arabien. Aber man wird sicherlich versuchen, das Ganze politisch nicht hochkochen zu lassen. Auch im Iran hat man kein Interesse an einem Konflikt mit Saudi-Arabien oder anderen Staaten in der Region.
Auskünfte von Michael Lüders waren das, er ist Islamwissenschaftler. Und nun zu den Nachrichten mit Fabian Schlup. Und da geht es zuerst um die Schweizer Wirtschaft. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat ihre Prognose für das hiesige Wirtschaftswachstum gesenkt.
Die OECD rechnet für das laufende Jahr noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 1,5%. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger, als noch Ende November angenommen wurde. Für 2018 geht sie unverändert von 1,9% aus. Grundsätzlich zeige sich, dass die Schweizer Wirtschaft weiter wachse, so die OECD. Damit sieht die Organisation die Voraussetzung gegeben, dass die Nationalbank Ende 2018 die Zinsen anheben kann. Muss ein Neugeborenes nach der Geburt für mehr als 3 Wochen im Spital bleiben, soll die Mutter entsprechend länger Mutterschaftsentschädigung erhalten. Dem stimmt nach dem Ständerat auch der Nationalrat zu. Rund 1'000 Neugeborene pro Jahr bleiben in der Schweiz länger als 3 Wochen im Spital. Die Verlängerung der Mutterschaftsentschädigung dürfte laut der zuständigen Kommission 4 bis 5 Millionen Franken kosten. Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen bleibt in der Schweiz verboten. Das Parlament hat sich bereits im Frühling darauf geeinigt, dass das Gentech-Moratorium um 4 weitere Jahre verlängert wird. Heute hat es sich noch in einer letzten Differenz geeinigt. Auch Organismen mit gentechnisch eingebrachten Resistenzgenen dürfen weiterhin nicht ausgesät werden. Der Bundesrat wollte dies zu Versuchszwecken zulassen. Die deutsche Regierung hat dem Abzug von Bundeswehrsoldaten von dem Militärstützpunkt Incirlik in der Türkei grundsätzlich zugestimmt. Das berichten Nachrichtenagenturen, die sich auf Regierungskreise berufen. Der Abzug aus Incirlik hatte sich abgezeichnet. Deutschland liegt mit der Türkei wegen Incirlik im Streit, weil die Türkei deutschen Parlamentariern einen Besuch der dortigen Truppen verweigert. Das deutsche Verteidigungsministerium plant, die Soldaten nach Jordanien zu verlegen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.905 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0,848 gehandelt, der Dollar zu 96,28 Rappen. Das Wetter am Nachmittag ist es ziemlich sonnig mit teils größeren Quellwolken und lokalen Schauern. Die Temperatur erreicht 18 Grad. Morgen scheint mit einigen Wolkenfeldern meist die Sonne bei 22 bis 25 Grad. Im Süden scheint heute und morgen die Sonne bei rund 25 Grad.
Info 3 Mittag.
Wenige Tage nachdem die großen USA den Ausstieg aus dem Klimaabkommen bekannt gegeben haben, hat die kleine Schweiz das Gegenteil gemacht. Das Parlament hat dem Abkommen von Paris zugestimmt. Auch der Ständerat hat heute deutlich Ja gesagt. Der amerikanische Präsident Trump und sein Klimaentscheid wurden in der Debatte immer wieder angesprochen. Aber der Ausstieg der USA beeinflusste die Meinungen der Ständeräte zum Pariser Abkommen nicht. Aus dem Bundeshaus, Claudine Vinzenz.
Er habe sich geirrt, sagte der Glarner Ständerat Werner Hössli von der SVP. Die Schweiz sei doch ein wichtiges Land und werde sogar vom amerikanischen Präsidenten Donald J. Trump beachtet.
Denn es kann ja wohl kaum Zufall sein, dass er seinen Entscheid just vor unserer Verhandlung hier im Ständerat gefällt hat.
Reine Ironie natürlich und eine Anspielung darauf, dass die kleine Schweiz einen kleinen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß habe, auch pro Kopf gerechnet, das, weil sie schon vieles erreicht habe, so Hössli. Darum fanden die SVP-Ständeräte, wie schon ihre Kollegin im Nationalrat, seien die Ziele des Bundesrats übertrieben. 50% weniger CO2-Ausstoß als noch 1990 sei eine zu große Reduktion, 30% seien genug, sagte auch Roland Eberle, SVP, aus dem Kanton Thurgau.
Ich persönlich lasse mich lieber an Zielen messen, die ich auch erreichen kann, wie an solchen, die zwar gut tönen, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden können, mit einem vernünftigen Aufwand.
Aber die SVP-Vertreter blieben mit ihrer Opposition gegen das Klimaabkommen und die CO2-Ziele auf verlorenem Posten. Beat von Landen von der CVP aus dem Kanton Freiburg bezeichnete Trumps Ankündigung von Ende letzter Woche als himmelschreiend und zog dann den direkten Vergleich zu seinen SVP-Ratskollegen.
Und im gleichen Sinne provoziert es bei mir ein ungläubiges Kopfschütteln, wenn auch bei uns und in diesem Parlament Politiker in die gleiche Kerbe hauen und eine Ratifizierung durch die Schweiz vereiteln wollen.
Sein Parteikollege aus dem Lütschental, der Walliser Beat Rieder, brachte die Optik des Berglers in die Debatte ein.
Wenn Sie heute mit offenen Augen durch die Alpen wandern und nicht etwa immer das Handy vor sich halten und twittern, dann ist der Klimawandel eigentlich offenkundig und sichtbar.
In seinem Tal gäbe es jeden Sommer Erdrutsche und der Aletschgletscher schmelze und schmelze. Pascal Bruderer von der SP aus dem Kanton Aargau brachte das wirtschaftliche Argument ins Spiel. Klimapolitik sei ein Motor für Innovationen. Das werde man auch in den USA noch merken.
So bedauerlich der Entscheid des amerikanischen Präsidenten aus internationaler Sicht ist, so sehr bin ich auch überzeugt, schlussendlich schneidet sich Trump ins eigene Fleisch und er schwächt die eigene, die US-Wirtschaft.
Diesen Fehler solle die Schweiz nicht machen. Die Ständeräte entschieden in diesem Sinn mit 39-3 Stimmen. Die Ziele sind nun also festgeschrieben, wie sie erreicht werden sollen, wird dann im CO2-Gesetz festgelegt. Eine Vorgabe dort drin soll sein, 60% sollen im Inland kompensiert werden. Das Gesetz kommt nächstes Jahr ins Parlament.
So viel Info für den Moment. Zuständig für diese Ausgabe waren Kevin Gehannes und Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.